Ja, ganz herzlichen Dank für diese schöne Einführung. Sie gestatten, dass ich sitzen bleibe. Es ist heiß heute und ich bin ja nicht so ganz gesund. Aber sehen Sie es mir nach, wenn ich mich vor Ihnen hinsetze, so wie Sie. Ich bin unglaublich froh, in diesem Raum zu sein, weil Max Bense ist für ältere Herrschaften wie mich eine Figur, die mich in den 60er Jahren sehr bewegt und beeinflusst hat. Auch dieses Haus, in dem ich hier bin, das ist fantastisch gelungen. Wenn ich das sagen darf, besser als die Umgebung. Aber man soll ja nie über die Stadt, in der man ist, was Schlechtes sagen. Das war's dann jetzt. Liebe Frau Brunner, vielen Dank, dass Sie mich hier empfangen. Liebe Frau Uhl, danke für die Einladung und die Kollegen vom IZKT. Ich bin sehr froh, hier zu sein und möchte heute, ja, wie soll ich sagen, ich komme gerade aus Berlin, da haben wir gesprochen im Bundesministerium für Bildung und Forschung über relevante Forschung der nächsten Jahre in den Geistes- und Sozialwissenschaften und ich bin noch so ein bisschen dabei und werde heute ein bisschen pro domo reden, also für die Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften, aber seien Sie nicht besorgt, es geht auch um Ihre Sache. Ich rede also nicht nur in eigener Sache, wenn ich über Wissenschaft in postfaktischen Zeiten rede. Wir haben eben die Schwierigkeiten bereits angedeutet bekommen. In dem Thema des Vortrages sind eben drei Begriffe drin, die man erläutern muss. Kulturwissenschaften, Zeitdiagnose und postfaktisch. Ich will mich daran ein bisschen entlang hangeln und habe ein Motto für heute Abend von einem meiner Lieblingsschriftsteller, Robert Musil. Ich zitiere ihn. Wahr und falsch, das sind die Ausreden derer, die nie zu einer Entscheidung kommen wollen. Denn die Wahrheit ist ein Ding ohne Ende. Robert Musil. Mann ohne Eigenschaften. Kulturwissenschaften. Sie haben über das KWI ein bisschen gehört, was wir dort machen. Kulturwissenschaften sind aber nicht neu. Kulturwissenschaften sind schon mindestens 100 Jahre alt. Im modernen Sinne haben sie sich in der krisenhaften Zeit des Fin des Siècles, also um 1900, als eine fächerübergreifende Wissenskonstellation herausgebildet. Kultur gab es natürlich schon immer, eigentlich auch das, was wir heute als Kulturwissenschaften bezeichnen. Aber sie war sozusagen alles. Also man nehme nur das griechische Theater, nämlich das waren noch Bretter, die die Welt bedeuteten. Man nehme die Gesamtkunstwerke der Renaissance, nehmen Sie jemanden wie Leonardo. Oder die großen Komponisten von Bach bis Boulez, das sind alles Welterklärungsweisen, die nicht sich nur auf eine Kunstart beschränkt haben. Ja, und dann war natürlich da im 18., 19. Jahrhundert noch die Theologie, die sich gegen den wachsenden, rationalisierenden Einfluss der Naturforschung zu verteidigen hatte. Es gab auch Nachzügler, das war die Soziologie, ein Fach, das ich vertrete, ein später Nachkömmling in dieser Ausdifferenzierung der Wissenschaften als System und schon deutliche Zeichen ihrer Krise. Sie richtete sich an den strengen Wissenschaften aus, wenn Sie sich die Soziologie des späten 19., Anfang des 20. Jahrhunderts nehmen. Und sie wollte auf Gesetzmäßigkeiten raus. Sie wollte wissen, wie Gesellschaften funktionieren, ähnlich wie die Natur funktionierte. Betrieb aber neben dieser systematisierenden Ausgreifen auf die soziale Wirklichkeit etwas, das man alsbald Zeitdiagnose nennen sollte. Und daran kann man, sehe ich, eine der Hauptaufgaben der Kulturwissenschaften und in diese Kulturwissenschaften, die sich natürlich aus den klassischen Geisteswissenschaften, aus den Sozialwissenschaften zusammensetzen, da hat eben auch ein großes Stück soziologische Aufklärung, Kritik und Zeitdiagnose und ich sag mal auch soziologische Fantasie Eingang gefunden. Soziologische Fantasie war mal ein wunderbares Buch von Oskar Negt aus den 60er Jahren. Die Welt war noch nie sicher. Wir denken vielleicht, heute sei sie besonders unsicher. Nein, sie war noch nie sicher, aber um 1900, als die Kulturwissenschaften entstanden, da war sie wieder mal besonders unsicher geworden in dem allgemeinen Empfinden. Volker Ulrich hat es mal das nervöse Zeitalter genannt vor dem Ersten Weltkrieg. Aber nun war sie unsicher in dem Sinne, dass der im 19. Jahrhundert ja noch gewachsene Fortschrittsoptimismus an Überzeugungskraft verloren hat. Und jene Sicherheiten, die eben Aufklärung, Wissenschaft, Staatenordnung, das Fortschrittsmodell insgesamt geboten hatten, die wurden problematisch. Und eben in diesem problematisch werden liegt das Hauptmotiv kulturwissenschaftlicher Zeitdiagnose, die an den vor allen Dingen symbolischen Dimensionen der Wirklichkeit ansetzt. Also was bedeuten die Dinge und nicht was sind sie? Nicht was ist der Fall, sondern wie deuten wir es? Und den Orientierungsverlust zu bearbeiten sucht, den Menschen in einer eben nicht mehr so sicheren Welt empfanden und die Adorno und Horkheimer schon als die Dialektik der Aufklärung beschrieben haben. Hauptgebiet dieser Selbsterkundung war Europa. Um 1900, das damals auf dem Höhepunkt seiner imperialen Machtfülle bereits als eine alte Welt empfunden wurde, wenn man von Amerika ausschaute oder auch später von der Sowjetunion aus. Der Erste Weltkrieg sollte die sich verdichtende Krisenlage in einer Katastrophe münden lassen. Und der Zweite Weltkrieg war dann, schien schon das endgültige Ende von Europa zu sein. Stefan Zweig hat wenige Tage, bevor er sich das Leben genommen hat, ein Buch vollendet, das hieß Die Welt von gestern. Und damit meinte er Europa. Keine Angst, wir werden nicht so pessimistisch bleiben, wie ich jetzt klinge. Was ist denn mit den Kulturwissenschaften heute? Die Kulturwissenschaften betreiben also Krisendiagnose und sie sind ein Jahrhundert später wieder in diesem Sinne sehr zeitgemäß. Wenn in Alltagsgesprächen, in Podiumsdiskussionen oder wo immer sie sind, in Zeitungen lesen, behauptet wird, heutzutage sei wohl alles möglich, dann assoziiert man damit meist weniger hoffnungsfrohe Zukunftszuversicht und Fortschrittsvertrauen, schon gar nicht mehr irgendwelche grandiosen Zukunftsutopien, wie alles besser wird. Sondern wir rufen uns mit dem Alles ist möglich eher dystopische Bilder zerfallender Ordnungen, schwindenden Vertrauens, schwankenden Grundes auf. Grand Hotel Abgrund 2.0, dieses Mal durch die Denaturierung unserer natürlichen Umwelt und den generalisierten Bürgerkrieg mit Mitteln des allgegenwärtigen Terrors symbolisiert. Das Schwinden von Gewissheiten wird jetzt vor allem mit dem Eintritt in paranoide und propagandistische Relativierungen verbunden, die wiederum mit dem Modebegriff Fake oder postfaktischen alternativen Wahrheiten umschrieben werden. Es ist aber nun wirklich nicht angebracht, danach nun gleich ein ganzes Zeitalter zu benennen, aber das Phänomen des Postfaktischen verdient gleichwohl eine kulturwissenschaftlich angeleitete Zeitdiagnose. Damit bin ich beim Thema. Wenn Sie sich anschauen, wer sind eigentlich die Gegner der autoritären Nationalisten, die jetzt eben schon erwähnt wurden? Also der Trumps, der Le Pens, der Orbans, der Erdogans, der Putins. Wer sind eigentlich die? Dann werden Sie feststellen, dass Sie insbesondere zwei Gegner ins Visier genommen haben, nämlich die freie Presse und die Wissenschaft. Und nebenbei auch immer die Kunst. Wissenschaft, und darüber möchte ich heute Abend sprechen, ist primär der Suche nach der Wahrheit verpflichtet. Das ist geradezu, steht sozusagen Gesetz Nummer 1 über dem wissenschaftlichen Tun und bedient sich dazu intersubjektiv nachvollziehbarer Methoden. Es gibt nicht mehr die Wahrheit, die beispielsweise die Theologie suchte und dann auch zu finden meinte, aber wir nähern uns ihr dauernd an, über dauernde Falsifizierung, Verifizierung, über intersubjektiv nachvollziehbare Methoden. Wir sagen, wie wir es machen, dann können das die anderen nachvollziehen und können vielleicht dasselbe prüfen und zu anderen Ergebnissen kommen. Und zweitens hat Wissenschaft ihr Fundament in der Wirklichkeit. So sehr deren Interpretation unter Beobachtern auseinandergehen mag, ist sie doch nicht in einem vulgären Sinne konstruiert, wie heute oft behauptet wird. Also jedem nur denkbaren Zugriff ausgesetzt. Sie wird vielmehr verbürgt in sozialen Institutionen. Und diese Institutionen sind das Recht, die öffentliche Urteilskraft, gestützt auf eine freie Presse und nicht zuletzt durch wissenschaftliche Verifizierung. Wenn Sie das berühmte Buch von Berger und Luckmann, die soziale Konstruktion, die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit lesen, dann ist nicht gemeint ein radikaler Konstruktivismus. Alles ist relativ, alles. Ob das hier jetzt hier ein Podest ist, das wissen wir doch gar nicht. Das wissen wir sehr wohl. Aber wir brauchen Institutionen, ich habe sie genannt, das Recht, die Presse, also eine Urteilskraft, eine Institution, die Urteilskraft schafft und eben die Wissenschaft, um das, was wir für wahr halten, zu verbürgen und die Ansprüche auf Wahrhaftigkeit zu prüfen. Und mit der Proklamation eines postfaktischen Zeitalters träte, auch wo das kritisch gemeint ist, ein ganz verheerender Zirkelschluss ein, der Verschwörungstheorien eigen ist. Was nämlich einer Person oder einer Bewegung oder einer Partei nicht ins Weltbild oder passt oder ihr strategisches Konzept stört, das wird dann umstandslos zu Fake erklärt, während alles, was hineinpassen soll, für unerschütterlich wahr, wirklich und wirkungsmächtig erklärt wird. Ex cathedra werden dann dreiste, zum Teil nachträglich mit einem Lächeln eingeräumte, Sie haben eben drüber gesprochen, der Pressesprecher von Mr. Spice ist ja ein genialer Lügner. dass sich überhaupt nichts draus macht, zu sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Was glauben Sie, wie lange sich der Adenauer überlegt hat, bis er diesen Spruch gebracht hat, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Das war nicht so gemeint wie das, was Herr Speis so alles von sich gibt. Ich will also sagen, mit einem Lächeln eingeräumte Irrtümer werden als Wahrheiten verkündet und dann anderes als starrsinnig, als Fake News denunziert und entsprechend aussortiert. So neulich im Presseraum und im Rosengarten des Weißen Hauses, dass Forschungsergebnisse wie zum Beispiel zum anthropogenen Klimawandel, die für sich ein Höchstmaß an wissenschaftlicher Evidenz reklamieren können, als Hokuspokus, als Hoax beiseite schiebt. Gibt es nicht. Beides, die dreiste Lüge politischer Autoritäten wie die Leugnung wissenschaftlicher Tatsachen, ist natürlich nicht neu. Im White House wurde auch, Sie haben es gesagt, vor Donald Trump mächtig gelogen. Sie erinnern sich an diesen sympathischen Bill Clinton. Fälschungen sind so alt wie die Wissenschaft. Problematisch wäre nur, wenn ob solcher Verstöße gegen das Gebot der Wahrhaftigkeit und Objektivität dieses Gebot selbst gleich ganz aus dem Verkehr gezogen würde und nunmehr dann wirklich alles geht. Ja, jeder alles behaupten kann und das eine Meinung ist neben anderen. Also zum Beispiel der Antisemitismus nur eine Meinung ist. Ich sag ja nur, ich rede ja nur, ich sag ja nichts. Ja, Jean-Paul Sartre hat mal gesagt, der Antisemitismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Das ist schon ein Unterschied, den man bitte einhalten soll. Aber wir müssen gar nicht so weit gehen. Alles geht war ein methodologisches Revirement von Paul Feyerabend. Das war hervorragend, weil er einen bestimmten Objektivitätsanspruch positiver Wissenschaften in Frage gestellt hat. Aber alles geht heißt das nicht, dass alles geht. Ich zitiere mal den Physiker Edward Käser. Zitat: Nietzsches berühmtes Wort halt wieder, dass es nur Interpretationen, keine Fakten gäbe. Oder wie es im Englischen heißt, facts are factitious. Fakten sind Artefakte, sie sind künstlich. Diese Ansicht ist quasi das Amen des postmodernen Denkens. Und als besonders tückisch an ihr entpuppt sich ihre Halbwahrheit. Halbwahrheit. Es stimmt, dass Fakten oft das Ergebnis eines langwierigen Erkenntnisprozesses sind, vor allem heute, wo wir es immer mehr mit Aussagen über komplexe Systeme wie Migrationsdynamik, Meteorologie und Märkte zu tun bekommen. Der Interpretationsdissens unter Experten ist ja schon fast sprichwörtlich. Beschweren Sie sich bitte nie, wenn Sie zwei Expertenmeinungen haben. Das ist so. Man kann zu den Dingen immer zwei plus Mehrheit Meinungen haben. Aber Künstlichkeit des Faktischen bedeutet nun gerade nicht Unverbindlichkeit. Dieser Fehlschluss stellt sich nicht nur für die Erkenntnistheorie als ruinös heraus, sondern vor allem auch für die Demokratie. Und hier möchte ich den Zusammenhang von Wissenschaft und Demokratie deutlich machen, dass ich nicht nur für mich als Wissenschaftler oder für uns als Wissenschaftler rede, sondern, also nicht pro domo, sondern Tuares agitur, wie es der Lateiner sagt. Ihre Sache wird mitverhandelt bei den Fake News. Deshalb gilt, auch aus einer abweichenden Meinung zum Klimawandel, die wegen dieses vermeintlichen Alleinstellungsmerkmals als geradezu heroische Aura annimmt, ein Skeptiker, folgt eben nicht die Unrichtigkeit von anderen 99 Positionen, die das Gegenteil behaupten. Man darf Wissenschaft und Politik nicht als Veranstaltungen missverstehen, bei der alle gleichermaßen im Nebel stochern, bis auch der letzte Zweifel beseitigt ist, den im Übrigen meistens bezahlte und unbezahlte Händler des Zweifels in Umlauf gesetzt haben. Die Klimaskeptiker-Lügenindustrie ist eine regelrechte Industrie, die durch potente Förderer betrieben und am Leben gehalten wird. Der Interessenhintergrund, von dem ich spreche, der in den USA und weiteren Ländern geübten Klima- und Energiepolitik, ist bei dieser Klimaskepsis unschwer zu durchschauen. Eine der ersten Maßnahmen der Trump-Administration war die Ausweitung der Environment Protection Agency, EPA. Die dem Bundesumweltministerium in Washington zuarbeitet und Forschung finanziert. An ihre Spitze stellte Trump den ausgewiesenen Klimaleugner Scott Pruitt, der als Generalstaatsanwalt in Oklahoma Dutzende von Verfahren gegen Unternehmen ausgesetzt hatte, die wegen zu hoher Emissionen belangt werden sollten. Das nennt man wohl den Bock zum Gärtner machen. Und dieses Lehrstück der Zerstörung wissenschaftlicher Unabhängigkeit ging weiter, indem 13 von 18 Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats der EPA entlassen oder nicht verlängert wurden. Ihre Plätze nahmen dann Vertreter von Industriebranchen ein, die umweltrechtlich am stärksten reguliert gehören. Solche Maßnahmen hat sich noch kein einziger US-Präsident je getraut, George W. Bush eingeschlossen. Trump geht es, wie der Wissenschaftsjournalist Stéphane Foucault schreibt, nicht nur darum, Forscher daran zu hindern, unbequeme Erkenntnisse oder Wahrheiten zu kommunizieren. Er will ausschließen, dass solche Erkenntnisse überhaupt hervorgebracht werden. Man versucht nicht mehr zu kontrollieren, was die Laboratorien verlässt, man schließt sie. Man darf kaum annehmen, dass sich Trump für Wissenschaft interessieren würde. Dann müsste er ja lesen. Interessiert ist er an seinem Image als Retter. Nein, das ist keine Polemik von mir. Er sagt, er liest nichts. Also, ja, ich zitiere ihn mal. Interessiert ist er an seinem Image als Retter US-amerikanischer Arbeitsplätze in Industrien, die einer konsequenten nationalen und globalen Klimapolitik angeblich im Wege stehen und daran, sich als Bannerträger des America First Unilateralismus zu profilieren, der sich an internationale Abkommen nicht gebunden fühlen muss. Das ist der Hauptantrieb dieser Kündigung des Paris-Abkommens. Wir machen nichts mehr multilateral, wir sind Amerika. Beides wird übrigens scheitern, weil man die Pariser Ziele auch mit einzelnen US-Bundesstaaten wie insbesondere Kalifornien und Partnern wie China erfüllen kann und weil eine protektionistische Industriepolitik Arbeitsplätze vernichtet. Vor allem aber ist es moralisch absolut verwerflich, um persönlicher Machtinteressen und kurzfristiger Profite willen Menschheitsinteressen und Zukunftschancen künftiger Generationen aufs Spiel zu setzen. Was tun? Wir werden uns diesem Angriff natürlich nicht widerstandslos ergeben. Der March for Science am Earth Day, der am 22. April dieses Jahres stattfand, setzte in 600, darunter 22 deutschen Städten, ein deutliches Zeichen, das auch Wissenschaftsmanager zu einem politischen Engagement veranlasste, das sie normalerweise scheuen. Doch wurden aus diesem Anlass zu Recht auch selbstkritische Stimmen laut, die davor warnten, in Abwehr postfaktischer Verdrehungen den aktuellen Zustand der Forschung, der Universitäten, der Wissenschaft zu idealisieren. Auch ohne Trumps Attacke bestehen genug Mängel und der platte Verweis auf Daten und Fakten, wie man sie dort sehen und hören konnte, wäre ein bedauerlicher Rückfall in einen überholten Positivismus. Die Daten und die Fakten liegen nicht einfach so vor, die müssen interpretiert werden. Zugleich machten übrigens französische Nobelpreisträger auf Gefahren für die Freiheit der Forschung aufmerksam, die sie in den Programmen nicht nur von Marine Le Pen, sondern auch des linken Präsidentschaftskandidaten Jean-Luc Mélenchon sah. Eine Verstaatlichung des Wissenschaftssystems, wie er das vorsieht, ist ebenso nachteilig wie seine Auslieferung an die heute übliche Markt- und Unternehmensrhetorik. An beiden knüpft die populistische Propaganda gegen Forscher an, die angeblich vom Staat bezahlt sind oder als Sprachrohre privater Interessen. Also wir entziehen uns sozusagen selbst den Boden durch diese Auslieferung an zu viel Staat, zu viel Markt. Die Herabsetzung wissenschaftlicher Erkenntnis zur beliebigen Meinung ist nicht der einzige Angriff auf Errungenschaften, die für die aufgeklärte Moderne so zentral waren. Unter Beschuss liegen, wie gesagt, auch die Einrichtungen, in denen Wissenschaft betrieben wird. Das zeigte sich zuletzt in den Suspendierungen und Berufsverboten an türkischen Universitäten, von denen über 2000 Kolleginnen und Kollegen betroffen gewesen sein sollen. Der völlig aus der Luft gegriffene Vorwurf des Staatspräsidenten Erdogan war meist die Zugehörigkeit zur Gülen-Bewegung oder zu einer kurdischen Terrorgruppe. Das leicht zu durchschauende Ziel dieser Operation war, kritisches Denken auszumerzen und unabhängige Geister zum Schweigen zu bringen. Die Bespitzelung geht mitten unter uns weiter, wenn türkische Wissenschaftler an europäischen Universitäten und Forschungseinrichtungen für Repressalien Schutz suchen. Ein geschützter Raum ist die Academy in Exile an der Duisburg-Essener Universität, die wir gerade dabei sind zu gründen. Aber viel wichtiger die Philipp-Schwarz-Initiative der Alexander von Humboldt-Stiftung, die Wissenschaftlern auch aus anderen Kriegs- und Bürgerkriegsregionen Zuflucht bietet. Das mag Türken und Deutsche daran erinnern, wie in den 1930er Jahren vom Nationalsozialismus vertriebene Forscher auch in der Türkei Zuflucht gefunden haben. Der Aderlass nach 1933 verursacht, ist treffend als Zerstörung einer Zukunft von Matthias Greffrath charakterisiert worden, deren Wiederholung an vielen Orten der Welt droht, wo Kriegsereignisse und Autokratien Zukunft zerstören, indem sie den freien Geist denunzieren, enteignen und ausschalten. Ihre Sache wird verhandelt, wenn wir uns schützend vor die Wissenschaft stellen. Auch liberale Demokratien sind nämlich gefährdet. Nach dem von Trump dekretierten Muslim Travel Ban, der Executive Order 13.769 gegen Einreisende aus 6 islamischen Ländern, protestierten 48 Unipräsidenten. Ich spare mir jetzt das Zitat. Also sie protestieren dagegen, dass ihnen die Basis für Arbeiten genommen wird, wenn das Einwanderungsland Amerika, das so sehr profitiert von zeitweiligen oder länger nach USA Eingewanderten. Trotz der Proteste gegen das dann gerichtlich verhinderte Einreiseverbot arbeitet die Trump-Administration weiterhin an Beschränkungen. An der Stelle darf man natürlich nicht verschweigen, wie unfrei ein großer Teil der Forschung in autoritär regierten Schwellen- und Entwicklungsländern ist, die in einer fatalen Mischung von Marktgängigkeit und Staatsaufsicht unterliegt, China. Die zahlreichen Kooperationen, die westliche Forscher im globalen Süden eingegangen sind, übergehen das meist, sei es aus postkolonialer Zurückhaltung, sei es um der Reputation willen, die solche Partnerschaften im globalen Wettbewerb mit sich bringen. Die Repressalien, welche die chinesische Regierung an Hongkongs Universitäten und Forschungseinrichtungen ausübt, die darf man nicht schweigend hinnehmen. In vielen Schwellenländern sind das europäische Universitätswesen und Forschungssystem allein in seiner technokratischen, marktliberalen Variante aufgenommen worden. Es fehlt häufig der notwendige freiheitliche Unterbau, der, geben wir es zu, auch in Europa oft zur bloßen Rhetorik verkommt. Europäische Universitäten müssen die Balance wahren zwischen ihren mindestens drei historischen Aufgaben: der Kritik gesellschaftlicher Zustände, der Ausbildung einer möglichst großen Zahl befähigter junger Menschen und der exzellenten Forschung, auf die sich in letzter Zeit alle Ressourcen, das Image, die Aufmerksamkeit meiner Meinung nach zu stark fokussiert haben. In Europa hat Wissenschaftsfreiheit häufig Verfassungsrang und es stünde der EU gut an, dies angesichts der Lage zu einer politischen und verfassungsrechtlichen Initiative zu bündeln, die auch den eigenen Mitgliedstaaten eine rote Linie vorgibt, jenseits derer die Behinderung freier Forschung nicht toleriert und ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet wird. Erinnern wir uns also, Wissenschaft ist im Sinne von Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz in der Auslegung des Bundesverfassungsgerichts, ich zitiere, jede Tätigkeit, die nach Inhalt und Form als ernsthafter, planmäßiger Versuch zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen ist. Das sollte jeder Wissenschaftler an seiner Tür stehen haben. Wissenschaftsfreiheit ist dann ein subjektives Abwehrrecht für jedermann mit denkbar weiten Schutzbereich aller, ich zitiere nochmal das Bundesverfassungsgericht, geistigen Tätigkeit mit dem Ziel, in methodischer, systematischer und nachprüfbarer Weise neue Erkenntnisse zu gewinnen. Gewährleistet werden soll so die freie, von staatlicher Einmischung ungestörte Wahl der Forschungsgebiete, ihre Durchführung und die Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse. All das ist geschützt. Der Staat ist überdies verpflichtet, wissenschaftliche Forschung an Hochschulen zu ermöglichen und ihre freie Ausübung auch gegen Eingriffe privater zu schützen. Analog heißt es in der Grundrechtecharta der Europäischen Union, Kunst und Forschung sind frei, die akademische Freiheit wird geachtet. Das jüngste Beispiel für einen massiven Verstoß dagegen ist Ungarn. Die Regierung Orbán setzt die Central European University, eine internationale Privatuniversität von Rang mit Studierenden und Wissenschaftlern aus der ganzen Welt und führend im ungarischen Hochschulwesen, schwer unter Druck. Die vor einem Vierteljahrhundert gegründete CEU bietet Postgraduate-Programme in den Bereichen Geistes- und Sozialwissenschaften, Rechtswissenschaft, Wirtschaft, Mathematik, seit 2005 ein Undergraduate-Programm in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsuniversität in Mailand. In einem Hochschulgesetz, das leicht als Lex Central European University erkennbar wird, zu durchschauen ist, wird gefordert, die Universität müsse einen Campus in den USA eröffnen und dort einen Studienbetrieb unterhalten, wenn sie Zulassung in Budapest behalten wolle. Im Oktober 2017 soll die Betriebserlaubnis gekündigt werden, sodass die CEU ab dem 1. Januar 2018 keine neuen Studierenden mehr aufnehmen dürfte. Der Präsident dieser Universität, Michael Ignatieff, ein kanadischer Forscher von großem Renommee, versucht gerade in Verhandlungen mit der Fidesz-Regierung dies noch abzuwenden. Unterschreiben Sie Solidaritätserklärungen für die CEU. Das können Sie im Netz sehr leicht machen, aber es ist nicht sinnlos oder nur Klickdemokratie. Machen Sie das. Der soll wissen, dass wir auf ihn schauen. Solidaritätsadressen aus der akademischen Welt, der Beschluss des EU-Parlaments, ein Vertragsverletzungsverfahren jetzt gegen Ungarn einzuleiten und massive Proteste in Ungarn selbst dürften Orbán überrascht haben. Am 9. April dieses Jahres demonstrierten 80.000 Menschen, darunter nicht nur Studenten und Lehrkräfte, für die Wahrung der akademischen Freiheiten in Ungarn. Die Proteste stehen im Zusammenhang mit anderen Agenden, denn man hat begriffen, Orbáns Ziel ist, an einer ihm zu unabhängigen Institution ein Exempel zu statuieren und sie unter staatliche Kontrolle zu bringen, wie dies seit Jahren mit dem gesamten akademischen und künstlerischen Betrieb in Ungarn versucht wird. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedes Mittel recht, hier auch die antisemitische Denunziation des wichtigsten Gründers der CEU und Sponsors des New Yorker aus Ungarn stammenden und jüdischstämmigen Finanzmagnaten George Soros. Antisemitismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Die bittere Ironie, Orban war selbst einmal Nutznießer eines Soros-Stipendiums, mit dem der Stifter nach 1990 die Entwicklung einer demokratischen Elite in Ostmitteleuropa fördern wollte. Weniger dramatisch, wenn auch nicht ohne Risiko für eine weltoffene Studien- und Forschungslandschaft, ist der Brexit. Die Kooperationsmöglichkeiten britischer mit anderen europäischen Universitäten verkompliziert und die Mitwirkung an EU-Förderprogrammen von Erasmus bis Horizon 2020 erheblich zu erschweren droht. Nicht zufällig gab es die meisten Remain-Stimmen für den Verbleib in der EU in Universitätsstädten, wo die europäische Integration existenziell ist und hochgeschätzt wird. Die Leave-Campaign hat sich diese Verteilung geschickt zunutze gemacht und den intellektuellen Eierköpfen mit Stimmen überwiegend älterer Briten eine Lektion erteilt. Nun ist es darauf zu achten, wie man den akademischen Austausch möglichst unbeschadet in die Phase nach 2 Jahren Verhandlungen herüberrettet. Ich bin für einen soften Brexit. Nicht für eine Abstrafung der Briten, sind sie doch selbst schuld. Und ehrlich gesagt, wenn ich es mir anschaue, ich bin nicht mal sicher, dass der Brexit überhaupt stattfindet. Die Beispiele, die man weiter anführen könnte, belegen diesen Zusammenhang des autoritären Nationalismus mit der Wissenschaftsfeindlichkeit, die analog die Künste, das Theater, die avancierte Literatur und natürlich die Qualitätsmedien betrifft, von denen ich heute Abend gar nicht reden will. Diese Akteure könnten für die schwächsten Glieder in der Kette von Widerstandsakten gehalten werden, doch treffen Populisten hier neben einigem Opportunismus und viel Elfenbeinturm auf die wohl härtesten Kämpfer, die international überdies gut vernetzt sind. Voraussetzung ist das freie Geistesleben in Europa, wo man es nach 1945 bzw. 1990 für gegeben und garantiert hielt, weder als Wert an sich wertzuschätzen und zu verteidigen. Es muss klarer werden, dass, wer Universitäten und die Wissenschaftsfreiheit angreift, nicht Privilegien einer kleinen, schmalen akademischen Elite attackiert, sondern die Substanz der Freiheit. Dazu muss man selbstkritisch bedenken, dass diese auch in liberaldemokratischen Gesellschaften durch übermäßige Politisierung, durch karikaturale Sprachregelung politischer Korrektheit und namentlich durch kommerzielle Zugriffe oder übermäßige Verregelung in Gefahr geraten kann. Dass die Freiheit nicht nur von außen, sondern auch von innen bedroht ist, zeigen jüngste Vorfälle an einer Reihe amerikanischer Universitäten, besonders in Yale und jüngst an der Humboldt-Universität zu Berlin, bei denen Sprechverbote verhängt und akademische Lehrer wegen unbequemer Positionen persönlich attackiert wurden. No platforming war die eine Parole. Rechten keine Plattform bieten, damit sie menschenfeindliche Aussagen machen können. Safe Spaces, der andere Schlachtruf, an dem Studierende vor sogenannten Mikroaggressionen beschützt werden sollten, die ihre moralischen Gefühle verletzen könnten. Mein Gott, die Universität und die freie Forschung sind kein sicherer Hafen und sie müssen Plattform für jede Position bieten, solange sie nicht massiv in die Rechte anderer eingreift. Und vor allem müssen berechtigte Protestanlässe, etwa die zu geringe Zahl afroamerikanischer Lehrender, das ist der Hintergrund des Protests in Yale, die müssen hochschulöffentlich diskutabel bleiben und nicht durch Niederbrüllen, Hexenjagd und gar physische Attacken auf Kollegen unmöglich gemacht werden. Für Betroffene macht es keinen großen Unterschied, ob sie von einer Meute rechtsradikaler Identitärer oder einer Kampftruppe von Trotzkisten am Reden gehindert werden. Und für das System Wissenschaft und die Forschung sind Lehrgemeinschaft, Universität, sind beide Attacken gleich bedrohlich. Chris Patten, ehemaliger britischer Gouverneur in Hongkong und derzeit Kanzler der Oxford University, beschreibt die Rolle der Universitäten zutreffend so. Sie soll den Zusammenstoß der Ideen fördern, die Ergebnisse der Forschung mit anderen Forschern testen und neues Wissen an Studierende weitergeben. Redefreiheit ist deshalb die Grundlage, auf der Universitäten existieren. Dazu bedarf es, wenn man einen außer Mode gekommenen Ausdruck eines durchaus aktuellen Philosophieprofessors namens Immanuel Kant ausgraben darf, der Umgangstugenden. Nämlich, ich zitiere Kant, der Zugänglichkeit, der Gesprächigkeit, der Höflichkeit, der Gastfreiheit, der, schöne Ausdruck, Gelindigkeit im Widersprechen, ohne zu zanken. Voraussetzung des akademischen wie politischen Dialogs ist eine diskursive Ethik, die Streit keineswegs ausschließt, im Gegenteil, ihn befördert, aber ein Prinzip der wohlwollenden Interpretation verfolgt, das Ideen, gegen die man argumentiert, im bestmöglichen Licht darstellt. Davon ist der akademische Alltag und erst recht der politische Betrieb meilenweit entfernt. Die akute Bedrohung der freien Meinungsäußerung, die inflationäre Verbreitung pseudowissenschaftlicher Fake News, die Angriffe auf Wissenschaftsinstitutionen und individuelle Forscher sollten deshalb Gegenstand jeder guten wissenschaftlichen Ausbildung sein. Ich möchte nochmal enden mit einem weiteren Zitat von Robert Musil, weil ich Sie nicht in eine pessimistische Stimmung hier entlassen möchte, in den Abend des längsten Tages des Jahres. Ich meine, ich danke, dass Sie so zahlreich gekommen sind, um den mit mir zu verbringen. Es gibt ein berühmtes Vorbild für mich akademisch, Albert O. Hirschman, ein Wirtschaftswissenschaftler, der eine erstaunliche Karriere hinter sich gebracht hat, vom vertriebenen Berliner Juden, der als kleiner Junge Deutschland verlassen musste, zu einem Mitbegründer und Beweger des Institute for Advanced Study in Princeton, der auch häufig am Wissenschaftskolleg in Berlin war. Und er hat sich einen Possibilisten genannt. Ein Possibilist ist ein Mensch, der alles für möglich hält. Und alles ist möglich, hatten wir am Anfang, heißt, es kann alles verdammt schief gehen im Moment. Aber es heißt eben auch, und das möchte ich Ihnen am Schluss sagen, dass auch alles besser werden kann. Und der Possibilist ist jemand, der im Sinne von Robert Musil alles, was sein kann, für möglich hält. Ich zitiere ihn nochmal. Wenn man gut durch geöffnete Türen kommen will, muss man die Tatsache achten, dass sie einen festen Rahmen haben. Dieser Grundsatz, nach dem der alte Professor immer gelebt hatte, ist einfach eine Forderung des Wirklichkeitssinns. Wenn es aber einen Wirklichkeitssinn gibt, und niemand wird bezweifeln, dass er seine Daseinsberechtigung hat, außer Donald Trump, das ist nicht von Musil, dann muss es auch etwas geben, das man Möglichkeitssinn nennt. Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht, hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muss geschehen, sondern er erfindet, hier könnte, sollte oder müsste geschehen. Und wenn man ihm von irgendetwas erklärt, dass es so sei, wie es sei, dann denkt er, nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein. Vielen Dank.